Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Das ist das Rabe Info vom Donnerstag, den 19. März. Herzlich willkommen. Heute wartet eine Sendung voller Kultur auf uns. Zuerst mehr Tanz, mehr Raum. Unter diesem Motto macht sich der Verein Beta seit einem Jahrzehnt stark für die freie Tanzszene in Bern.
Als wir angefangen haben vor 10 Jahren und auch schon alle vor uns, haben wir immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass es eben kein Zuhause gibt für den Berner Tanz. Es gibt ihn eher für das Berner Schauspiel mit dem Schlachthaus und wir haben dieses Zuhause, diese Koproduktionsmöglichkeiten viel, viel weniger.
Übermorgen startet das Festival Beta Stage. Wir haben uns mit der Organisatorin Rena Brandenberger ausgetauscht. Dann im zweiten Teil der Sendung ist Sue Leyenberger bei uns zu Gast im Studio. Sie ist Kulturredaktorin bei der Berner Kulturagenda. Neu gibt die Kulturagenda wöchentlich einen Einblick in ihre Arbeit, das Luftschiff von X Schneeberger. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack.
Auf jeden Fall bietet unser Musiktheater Übersetzungsdienste zum Eskapismus aus der Enge und für den Widerstand gegen die Beengung des Lebens.
Ein Aufruf also gegen die Beengung des Lebens am Schluss des heutigen Rabe Infos. Durch die Sendung begleitet Sarah Heinzmann.
Rabe Info.
Soweit also der Überblick über die heutige Sendung. Wir kommen nun zu den Nachrichten des Tages. Zuerst mit einer Meldung aus den USA. Die US-Geheimdienstkoordinatorin Tulsi Gabbard stellt Donald Trumps Begründung für den Iran-Krieg in Frage. Die Details Ursi Grimm.
Gabbard erklärte im Kongress, das iranische Atomprogramm sei bereits durch die Angriffe während des 12-Tage-Kriegs im vergangenen Jahr vernichtet worden. Seitdem habe es seitens Teherans keine Avancen gegeben, es wieder aufzubauen. Sie berief sich auf Erkenntnisse der Geheimdienste. Darüber berichtet der Deutschlandfunk. Ende Februar hatte Trump die Luftangriffe der USA und Israel auf den Iran mit einer unmittelbar bevorstehenden Bedrohung durch das iranische Atomprogramm begründet. Zudem hatte er dem Iran vorgeworfen, Raketen zu bauen, die bald die Vereinigten Staaten erreichen würden. Joe Kent, der Leiter des Nationalen Terrorabwehrzentrums, war vorgestern aus Protest gegen den Iran-Krieg zurückgetreten. In einem offenen Brief an Trump schrieb er, vom Iran sei keine unmittelbare Bedrohung für die USA ausgegangen. Vielmehr hätten die USA den Krieg unter anderem wegen Druck aus Israel begonnen.
Wir machen weiter mit den Meldungen aus Israel zum Krieg in Westasien.
Nach dem gestrigen Angriff Israels auf das weltweit größte Gasfeld South Pars im Persischen Golf griff der Iran das Industriegebiet Ras Laffan in Katar an, wie Katars Behörden mitteilen. Zuvor erklärte Katar die Militär- und Sicherheitsattachés der iranischen Botschaft sowie deren Mitarbeitende zu unerwünschten Personen und verwies sie des Landes. Irans Angriffe seien ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Die katarische Regierung drohte in einer auf veröffentlichten Meldung, dass andauernde Feindseligkeiten seitens des Irans mit, Zitat, weiteren Maßnahmen zum Schutz der Souveränität, der Sicherheit und der nationalen Interessen des Landes beantwortet würden. US-Präsident Donald Trump behauptete gestern Abend in den sozialen Medien, die USA hätten nichts von dem israelischen Angriff auf South Pars gewusst. Trump drohte danach damit, South Pars zu zerstören, sollte der Iran weiterhin Gasförderanlagen in Katar angreifen. US-Medien hatten zuvor berichtet, dass die USA von dem Angriff wussten. Das Wall Street Journal berichtete unter Berufung auf ungenannte US-Beamte, dass der Präsident den Angriff gebilligt habe, um Teheran unter Druck zu setzen, die Straße von Hormuz wieder freizugeben.
Wir schauen nach Indien, wo der Iran-Krieg zu Gasknappheit führt.
Die Versorgungslage habe sich dramatisch verschlechtert, weil Indien einen Großteil des verwendeten Flüssiggases über die Straße von Hormuz importiert. Viele InderInnen brauchen das Gas zum Kochen, doch der Einkauf werde immer schwieriger. Die Deutsche Welle berichtet von langen Warteschlangen, widersprüchlichen Aussagen der HändlerInnen und immer wieder leeren Depots. Es gebe den Verdacht, dass HändlerInnen Gasflaschen zurückhalten und auf dem Schwarzmarkt zu hohen Preisen verkaufen. Der Engpass treffe nicht nur Privathaushalte, sondern auch Restaurants und Hotels. Einige Betriebe mussten bereits schließen oder auf Holzfeuer umsteigen. Die Regierung betont, sie priorisiere Haushalte, um die Bevölkerung vor den Auswirkungen des Irankrieges zu schützen.
Ein russischer Öltanker befindet sich trotz US-Wirtschaftsblockade auf dem Weg nach Kuba.
Das Schiff mit 730.000 Barrel Rohöl soll laut Schifffahrtsdaten am 23. März Kuba erreichen. Es berichtet der britische Guardian. Donald Trump hatte zuvor gedroht, die Insel zu übernehmen. Seit der Entmachtung des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro im Januar hatte Trump die venezolanischen Öllieferungen nach Kuba eingestellt und gedroht, Zölle gegen jedes Land zu verhängen, das Öl an Kuba verkauft. Ein weiterer Tanker, der unter Hongkonger Flagge fährt, habe Ende Januar von Zypern fast 200.000 Barrel Diesel von einem anderen Tanker geladen. Er segelt seitdem westwärts über den Atlantik, wobei er zwischen Ende Februar und Anfang März langsamer wurde und einen unregelmäßigen Kurs verfolgte, wie der Tracker anzeigte. Gestern Nachmittag befand er sich in der nordwestlichen Karibik, etwa 1.500 Kilometer von der kubanischen Küste entfernt.
Nach Ruanda. Die Regierung erklärte gestern, dass Großbritannien dem Land noch 100 Millionen schulde.
Dabei gehe es um das umstrittene Abkommen zur Umsiedlung von Geflüchteten, das Premierminister Keir Starmer unmittelbar nach seinem Amtsantritt im Jahr 2024 gekündigt hatte. Darüber berichtet Africa News. Das Abkommen von 2022 sah vor, MigrantInnen, die illegal nach Großbritannien reisten, in das ostafrikanische Land zu schicken. Ruandas Justizminister und Generalstaatsanwalt erklärte bei der Anhörung vor dem Ständigen Schiedshof in Den Haag, dass das Land eine Asylberufungskammer eingerichtet, ministerielle und administrative Strukturen geschaffen sowie Aufnahmeeinrichtungen vorbereitet und dabei erhebliche Kosten getragen habe. Starmer hätte das Abkommen gekündigt, ohne Ruanda darüber zu informieren. Die britische Regierung drängt das Gericht, Ruandas Forderungen abzuweisen und argumentiert, dass sich die beiden Länder im November 2024 darauf geeinigt hätten, dass Ruanda auf die Zahlungen verzichte. Das Schiedsgericht in Den Haag wird nach den Anhörungen in dieser Woche wahrscheinlich Monate oder länger brauchen, um zu einer Entscheidung zu gelangen.
In die Schweiz. Gestern verstarb eine 61-jährige Frau nach einem Gondelabsturz in Engelberg.
Die Gondel löste sich vom Seil. Wie es dazu gekommen sei, ist noch unklar, so der Geschäftsführer der Titlisbahnen gegenüber SRF. Es gibt die Vermutung, dass der starke Wind die Klemme am Seil gelöst hat. Gemäß den Bergbahnverantwortlichen sei die entsprechende Gondel auf dem technisch neuesten Stand gewesen.
Zu den Meldungen aus der Frühjahrssession im Bundeshaus. Der Ständerat will einen Schwellenwert für die Wolfspopulation.
Damit sollen Wölfe geschossen werden, sobald die Population eine bestimmte Anzahl von Tieren erreicht. Das derzeitige Wolfsmanagement erfordert einzelfallbasierte Abschussbewilligungen. Der Motionär der Mitte-Partei empfindet das als zu langsam, zu kompliziert und wirkungslos. Er will bei einer Übersteigung des Schwellenwerts Wölfe, Zitat, zügig und unbürokratisch töten. Der Bundesrat unterstützte die Motion. Der Vorstoß geht nun an den Nationalrat.
In künftigen Krisen soll der Bund schneller intervenieren, um die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen sicherzustellen.
Wer gegen die Anordnungen verstößt, soll neu gebüßt werden können. Das hat der Nationalrat entschieden. Die Vorlage des Bundesrates war unbestritten. Das Geschäft geht nun an den Ständerat.
Das Parlament will gegen Telefon- und InternetbetrügerInnen vorgehen.
Für Personen aus dem Ausland soll es nach dem Willen des Parlaments schwieriger werden, über Telefonnummern und Internetadressen der Bevölkerung einen Standort in der Schweiz vorzugaukeln. Der Ständerat hat gestern drei entsprechende Motionen aus dem Nationalrat angenommen. Bei einer Motion will der Ständerat eine Änderung, deshalb geht diese nochmals in den Nationalrat. Die anderen zwei Motionen gehen an den Bundesrat.
Das Parlament macht der SAG Vorgaben für die Zusammenarbeit mit unabhängigen Produktionsfirmen, filmtechnischen DienstleisterInnen sowie RegisseurInnen.
Nach dem Nationalrat hat heute auch der Ständerat eine entsprechende Vorlage angenommen. Die Änderung des Radio- und Fernsehgesetzes sieht vor, dass in der Konzession ein Mindestanteil für die Vergabe von Aufträgen durch die SRG festgelegt werden kann. Generell soll in der Konzession die Zusammenarbeit zwischen der SRG und der unabhängigen audiovisuellen Industrie geregelt werden. Das Geschäft ist bereit für die Schlussabstimmung.
Damit noch in die Stadt Bern. Die Fachstelle Stalking verzeichnet eine Zunahme an Beratungen.
Im Jahr 2025 führte sie 309 Beratungsgespräche mit insgesamt 148 von Stalking betroffenen Personen. Das sind 6% mehr als im Vorjahr. Wie in den Vorjahren waren die meisten Personen im Rahmen von Ex-Partnerschaften von Stalking betroffen. Es folgen Fälle von Stalking im beruflichen Kontext sowie in der Nachbarschaft. Mit 75% sind weiterhin überwiegend Frauen von Stalking betroffen. In nur 37% der Stalking-Fälle waren die Handlungen strafbar. Erst seit Januar 26 gibt es einen eigenen Straftatbestand für Stalking. Dadurch sei gemäß Fachstelle die rechtliche Grundlage für die Strafverfolgung verbessert worden. Die Fachstelle plant ihr Angebot auszubauen und will bis Ende Jahr ein Beratungsangebot entwickeln für Menschen, die stalken.
Das waren die Nachrichten des Tages mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Ursi Kim. Damit noch der Blick auf das Wetter. Heute bleibt es in Bern sonnig, aber eher kühl bei 14 Grad. In den nächsten Tagen geht es ähnlich weiter. Sonne bei 13 Grad morgen, ein bisschen Wolken und Sonne bei 12 Grad am Samstag. Über Nacht ist jeweils mit Frost zu rechnen.
Rabe Info Talk.
Mehr Tanz, mehr Raum. Unter diesem Motto macht sich der Verein Beta stark für die freie Tanzszene in Bern und das bereits seit 10 Jahren. Am Freitag startet das Beta Stage Festival, ein Festival, bei dem sich die freie Berner Tanzwelt selbst in Szene setzt. Rena Brandenberger ist Vorständin bei Beta und organisiert das Festival mit. Ich habe mich mit ihr unterhalten über die freie Tanzszene in Bern, die Idee eines eigenen Tanzhauses, die Dampfzentrale und das anstehende Festival. Als erstes wollte ich von ihr wissen, wie die Rahmenbedingungen für die lokale freie Tanzszene in Bern sei.
Also die Möglichkeiten, die sind eigentlich da. Aber die sind immer auch sehr selbstorganisiert sozusagen. Also das heißt, in der freien Szene wie überall auf der Welt ist es so, dass du schon oft eben sehr selbstverantwortlich arbeitest. Du gibst Dossiers ein, du gibst Projekte ein und du versuchst mit Theatern in Verbindung, in Kontakt zu kommen, um bestmöglich deine Projekte umsetzen zu können. Also du bist eigentlich immer die Macherin, du bist eigentlich immer am Hebel und du bist auch immer eben dafür verantwortlich, schlussendlich, ob was reinkommt, ob Projekt realisiert wird und du bist eigentlich auch immer Dreh- und Angelpunkt in der Regel. So. Und das macht es manchmal halt nicht einfach, dadurch, dass die Theater auch wiederum vielem ausgesetzt sind. Die Fördergelder sind auch bei den Theatern nicht mehr so groß und so, dass sich das Theater ständig und beständig auslasten kann mit vielleicht sogar mehreren Vorstellungen pro Tag, sage ich jetzt mal. Also dass halt der Betrieb wirklich, wirklich läuft so. Und da sind wir so ein bisschen in dem Dreh- und Angelpunkt auch als Verein, zu schauen, wie wir da damit umgehen können und wie wir uns stärken können und den Dialog mit allen Beteiligten noch höher halten können.
Beta als Verein will nun eben diese Rahmenbedingungen verbessern von der freien Tanzszene in Bern. Den Verein gibt es jetzt seit genau 10 Jahren. Ihr feiert sehr bald das Jubiläum. Was genau hat sich denn an den Bedingungen vom Tanz in Bern in den letzten 10 Jahren, seit es Beta gibt, verändert?
Grundsätzlich ist vieles noch gleich, im Sinne von, wir sind immer noch alle da, Wir waren vor 10 Jahren, waren viele Personen da, sind jetzt noch mehr. Was sich verändert hat, ist, glaube ich, die Sichtbarkeit. Und an der haben wir auch ganz stark gearbeitet. Es war uns wichtig, uns zusammenzuschließen, um zusammen sichtbarer zu sein, um zusammen eine Stimme zu haben, um die Vielfältigkeit und Vielseitigkeit von uns zu zeigen. Und ich glaube, das hat sich verändert. An den Bedingungen per se hat sich, glaube ich, nicht jetzt alles verändert oder es sind nicht wirklich viele neue Dinge dazugekommen. Aber wir haben viel mehr Dialog mit der Stadt Bern. Wir sind ganz klar als Mitglied der Kulturlandschaft angesehen. Wir sind Diskussionspartnerinnen. Wir sind von daher doch stark involviert. Und wir haben zum Beispiel auch Projekte geschaffen, wie eben das Festival oder das Tanzhaus Bern, was sich ganz klar auch als Projekt framed. Das heißt, das Tanzhaus ist noch nicht ein fixes Haus in dem Sinne, aber es läuft darauf raus, dass wir eben was haben, wo die Berner Szene ein Zuhause bekommt. So, das war eben so ein bisschen unser Ziel, unser Kampf.
In diesen 10 Jahren Tätigkeit von Beta, da war das Thema Raum für den Tanz in Bern ein sehr großes Thema. Es gibt nun diese Initiative vom Tanzhaus, das an sich noch kein festes Haus ist, sondern eher diese Idee, die sich in Zukunft dann auch in einen Ort manifestieren sollte. Wie genau steht es denn um diese Raumfrage, die seit jeher ein zentrales Anliegen von Beta ist? Wo genau steht da Beta aktuell, wenn es um Raum geht für Tanz in Bern?
In Sachen Raum stehen wir eigentlich auch immer noch am selben Ort und trotzdem sind wir ganz an einem anderen Punkt. Das heißt, als wir angefangen haben vor 10 Jahren und auch schon alle vor uns, haben wir immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass es eben kein Zuhause gibt für den Berner Tanz. Es gibt ihn eher für das Berner Schauspiel mit dem Schlachthaus und wir haben dieses Zuhause, diese Koproduktionsmöglichkeiten viel, viel weniger. Und es war uns wichtig, da erstmal die Grundlage zu schaffen, dass wir da nicht beleidigt sind oder irgendwie uns mit beispielsweise einer Tanzzentrale nicht verstehen, sondern dass es einfach von der Struktur her dieses Haus nicht gibt. Und dass so das Berner Tanzschaffen eben auch nicht gefördert werden kann und sichtbar werden kann, wie es anderorts oder eben in anderen Sparten so genannt, dann möglich ist. Und wir sind eigentlich immer noch am selben Punkt in Sachen von, dass wir uns einmieten müssen oft, dass wir im Tosho, in der großen Halle und, wo wir spielen können als freie Szene, eben immer noch sehr oft dann das ganze Paket haben. Und dass aber die Voraussetzungen oft, gerade an solchen Orten, auch nicht ideal sind. Also die große Halle hat einen Betonboden. Klar, man engagiert sich, wir haben jetzt einen dickeren Tanzboden, aber trotzdem, eigentlich sind die Voraussetzungen schwierig, wenn du eben immer alles auf- und abbauen kannst und eben nicht einen Schwingboden beispielsweise einbauen kannst, was wiederum dem Tanzschaffen enorm helfen würde, so.
Sie haben das Tanzhaus Bern erwähnt. Können Sie ausführen, was genau ist das Tanzhaus Bern? Was ist die Idee dahinter?
Das Tanzhaus Bern ist eigentlich auch aus dem Festival entstanden, beziehungsweise aus dem Slogan Mehr Tanz, mehr Raum, um eben konkret was zu manifestieren, um konkret was zu erschaffen. Und gleichzeitig waren wir uns auch im Dialog mit der Stadt bewusst, dass wir nicht von heute auf morgen einfach ein neues Haus aufbauen, aber auch finanzieren können. Das große Geld fehlt da auch von der Stadt. Und gleichzeitig hatten wir da immer große Unterstützung von der Stadt, dass sie eben auch fanden, tut was, erschafft euch diese Struktur, die euch fehlt. Und das Tanzhaus soll ganz klar ein Haus für Berner Tanz sein, um zu arbeiten, um endlich so ein bisschen arbeiten zu können, um sich treffen zu können, um sich vernetzen zu können. Also es soll nicht nur ein Bühnenraum sein, sondern es soll auch ein Arbeitsraum sein für Berner Tanz.
Das Tanzhaus gibt es ja schon im Brückenpfeiler, im Kirchenfeld. Ist das aber das Tanzhaus, das ihr von Beta angedacht habt, oder geht da die Vision noch weiter?
die Vision geht weiter und trotzdem ist sie auch sehr liquid. Sie darf sich noch so ein bisschen bilden, sie darf sich auch neu erfinden. Die Idee ist, dass es eben irgendwann sich noch stärker in wirklich ein Haus hin entwickeln kann. Im Moment ist es ein Tanzstudio, welches aber eben nicht die ganze Zeit ausgebucht ist, sondern welches wirklich als Proberaum auch genutzt werden kann, zu günstigen Konditionen. Und es ist ein Format für die Bühne, welches in Kooperation mit der Jungen Bühne Bern stattfindet. So, es sind eigentlich wiederum Projektstrukturen und noch nicht wirkliche Hausstrukturen, aber da arbeiten wir dran.
Es fehlt in Bern also einem Ort, wo der Berner Tanz, der freie Tanz, sich etablieren kann und eine Heimat findet. In diesem Zusammenhang kursieren eben auch Gerüchte, dass Beta sich bewirbt für den Leistungsvertrag für die Dampfzentrale. Der wurde neu ausgeschrieben und verschiedene AkteurInnen bewerben sich um diesen Leistungsvertrag. Auch der aktuelle Verein der Dampfzentrale. Rena Brandenberger, können Sie uns da ein bisschen Orientierung geben? Wird Beta die Dampfzentrale in Zukunft leiten?
Nein, das ist schon klar. Genau, aber um so ein bisschen Einblick zu geben, wir haben uns beworben, wir haben das auch immer transparent kommuniziert. Wir haben uns bewusst auch als Beta alleine beworben. Wir haben da länger auch Gespräche geführt mit unter anderem auch dem Verein Dampfzentrale, aber auch dem B-Flat und so weiter und so fort. Und haben uns dann ganz bewusst für auch eine, wie soll ich sagen, eher provokative Bewerbung entschieden, von wirklich den Tanz ganz arg in den Vordergrund zu stellen. Nicht unbedingt das, was wir jetzt mit dem Tanzhaus per se wollen, also dass es nur um die Berner Szene und Berner freie, dass es um die Berner freie Szene geht, sondern ganz klar, wie bis jetzt auch, national, international und lokal, regional.
Diese Bewerbung kam aber nicht durch.
Diese Bewerbung kam nicht durch, nein. Und das ist sehr okay für uns, weil wir uns eigentlich nicht als Produzentinnen oder als Leitungsgremium für ein Haus wie die Dampfzentrale sehen. Wir wollen bewusst, dass das eigentlich von extern, sag ich jetzt mal, geleitet wird, dass das von einem Verein geleitet wird, der eben da ganz klar sich auch aufstellt in diese Richtung, und dass wir eigentlich als Beta wieder unsere Kernkompetenz machen können, nämlich für die Tanzschaffenden einzustehen beziehungsweise zu formieren und sichtbar zu machen. So, und von daher waren wir eigentlich erleichtert im Sinne von, es war unsere Aufgabe, uns da zu bewerben. Wir haben jetzt 10 Jahre darum gekämpft, dass das möglich ist. Aber wir freuen uns eigentlich, dass wir nicht weitergekommen sind, und freuen uns auf, wer immer das übernehmen wird. Und wir, auch von allen dreien, die jetzt noch im Rennen sind, sind wir auch weiterhin im engen Kontakt und haben wir bereits Positionen und Zusammenarbeit angeboten bekommen. So, es wird gut für uns gehen.
Beta wird die Dampfzentrale in Zukunft nicht leiten. Es ist momentan noch nicht klar, wer das in Zukunft machen wird. So wie es aussieht, wird aber Beta und der Berner Tanz auf dem Programm der Dampfzentrale in Zukunft besser und sichtbarer vertreten sein. Sprechen wir doch jetzt über das Festival Beta Stage. Das findet dieses Jahr bereits zum 6. Mal statt. Können Sie, Rena Brandenberger, einen kurzen Überblick geben, was genau erwartet das Publikum an diesem Festival?
Das Publikum erwartet eben genau das, wofür Beta steht und die letzten 10 Jahre auch eingestanden ist. Ein ganz, ganz vielseitiges und vielfältiges Programm von ganz unterschiedlichen Tanzschaffenden, von ganz unterschiedlichen Arbeitsweisen, von ganz unterschiedlichen Herangehensweisen und Formaten und Strukturen, weil wir aufzeigen wollen, wie vielseitig eben der Berner Tanz ist und was er alles zu bieten hat.
Sie sind in der Co-Leitung des Festivals. Das ist ein 4-köpfiges Team. Das Festival funktioniert bewusst unkuratiert. Das ist eine Besonderheit in der Schweiz. Das müssen Sie nun aber noch etwas ausführen. Was genau kann man sich darunter vorstellen, wenn ein Festival unkuratiert ist? Wie kommt da ein Programm trotzdem zustande, auch ohne Kuration?
Ja, genau. Als wir begonnen haben, war eben so dieses, wir wollten ein Gegenüber zu der Dampfzentrale, die so stark kuratiert ist, schaffen. Und von daher war für uns von Anfang an klar, die Prämisse ist, wir müssen es schaffen, dieses Format, dieses Festival unkuratiert zu machen, um eben allen die Möglichkeit zu geben und um diese Sichtbarkeit auch irgendwie zu provozieren und möglich zu machen.
Wie genau läuft das jetzt aber tatsächlich ab? Wie kam das Programm zustande?
Ja, eigentlich ganz einfach. Alle Companies, alle Tanzschaffenden von Bern dürfen sich einfach anmelden. Und es gibt eigentlich keine Voraussetzungen. Also wir unterscheiden bewusst auch nicht in Kategorien von sogenannt professionell und nicht, weil beispielsweise bei den Street Styles gibt es nicht ein professionell oder nicht. Es gibt in der Schweiz sehr wenige Ausbildungsmöglichkeiten. Von daher entscheidet sich's eben nicht darüber und das wollen wir auch ganz klar umgehen. Das heißt, als Berner Tanzschaffende, selbst deklariert, kannst du dich anmelden und du organisierst selbstverantwortlich deinen Programmpunkt und das ist der große Unterschied. Und natürlich auch die Vereinfachung, weil es wäre nicht möglich, wenn wir das alles selber organisieren müssten als Festival, sondern wir sind sozusagen der Rahmen und das Programm und der Inhalt, der wird von den Companies selber organisiert, verantwortet und durchgeführt.
Die Companies, gerade auch im Street-Style, die haben sich also selber um die Bespielung dieses Festivals getan. Die haben ihre eigenen Programme dann auch eingereicht. Für Sie ist das also auch, wenn ich das richtig verstanden habe, ein bisschen eine Überraschungsbox, dieses Festival. Gibt es nun etwas, auf was Sie ganz besonders gespannt sind oder etwas, wo Sie sich selber auch gar nicht so genau vorstellen können, was da passieren wird?
Ich weiß natürlich schon ein bisschen, was passieren wird, einfach weil ich eben schon so lange in dieser Szene bin und einfach ganz, ganz viele auch kenne. Und ich freue mich ganz besonders, dass sich ganz viele Companies zusammengetan haben und zusammen einen Abend gestalten. Wir haben das auch bewusst versucht zu forcieren, dass wir bewusst so auch Räume vororganisiert haben und nicht direkt zur Verfügung gestellt haben, aber so empfohlen haben, den sich doch zu teilen, weil wir davon auch ausgehen wollten, sich das Publikum öfter zu teilen und sich Räume öfter zu teilen und sich die Organisation zu teilen. Und so freue ich mich ganz besonders, dass es wirklich mehrere Abende hat, wo im Tosho 4, 5 Companies mit Kurzstücken auftreten und so auch nochmal eben diese Sichtbarkeit haben von, es gibt ganz unterschiedliche Stücke und schaut doch einfach mal vorbei und lasst euch so ein bisschen mitnehmen in den Berner Tanz.
Das Festival findet über 2 Wochen verteilt statt an verschiedenen Orten der Stadt Bern. Es sind klassische Kulturorte wie die Große Halle, wie das Tojo-Theater in der Reitschule, das Sie auch schon angesprochen haben, die Widmerhallen. Es gibt aber auch sehr unkonventionelle Spielorte, wie eben beispielsweise die Wankdorfallee oder die Montbijou-Treppe. Mhm. Können Sie ausführen, wie genau spielt hier Performance und Darstellung und Ort zusammen?
Also der klassische Bühnenraum ist manchmal auch so ein bisschen einengend und das ist eben auch das, was wir so ein bisschen provozieren wollen mit diesem Festival, eben auch zu sagen, es kann überall Tanz stattfinden und gleichzeitig bietet natürlich eine Bühne auch Wetterschutz, es bietet Licht, es bietet Ton, es hat meistens schon eben so ein bisschen Infrastruktur und so hat es immer wieder ein Dafür und Dawider. Ich persönlich liebe Site-Specific, also dann wirklich eine Treppe zu bespielen und da sich diese Treppe eben auch zu nutzen zu machen und mit dem Publikum und mit den Tänzerinnen zu spielen. Und gleichzeitig liebe ich aber auch eben Wetterglück und im Sinne von einfach ein Dach über dem Kopf und den Tanzboden und. So, es hat immer wieder alles dafür und da wieder. Und ich glaube, das zu zeigen macht einfach auch Spaß bei diesem Festival und zu erleben, glaube ich, auch als Publikum.
Jetzt haben wir über das Festival gesprochen, das Sie mitorganisieren als Teil eines vierköpfigen Gremiums. Kommen wir doch nochmal zum Schluss unseres Gesprächs allgemein auf die Situation der freien Tanzszene in Bern zu sprechen. Welche konkreten Forderungen stellen Sie aktuell gerade auch an die Politik und an die Förderstruktur der Stadt Bern, wenn es um die freie Tanzszene geht?
Schlussendlich ist es das Motto: mehr Tanz, mehr Raum. Mehr Tanz ist möglich durch mehr Förderung. Mehr Raum ist möglich durch mehr Förderung. So, es summiert sich dann eigentlich alles zusammen in diesem Punkt, wo wir schon sehr stark seit Jahren dafür kämpfen und gleichzeitig haben wir eben eher eine Kürzung bzw. eine Teuerung von allen Strukturen, von allen Kunstsparten, Kultursparten. Und für uns ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass die Vielfaltigkeit und Vielseitigkeit von Tanz, von Streetstyles, über Bühnenräume, über was alles möglich sein kann, dass das eben alles abgebildet und gefördert werden kann, ohne dass es sich schlussendlich immer selber cuttet, also sich selber immer auch zur Konkurrenz wird. Das finden wir sehr, sehr schade, wenn das dann so in diese Richtung läuft und gleichzeitig, ja, dadurch, dass eben das Geld immer weniger wird, besteht diese Gefahr schon ein bisschen.
Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch, Rena Brandenberger, über den Verein Beta und das anstehende Festival Beta Stage.
Sehr gerne, danke auch.
Das Festival Beta Stage startet am Freitag und dauert 2 Wochen. Es findet in verschiedenen Lokalitäten in und um Bern statt.
Rabe Info. BKA on Air.
Es ist Donnerstag und immer donnerstags gehen wir mit BKA on Air, die Berner Kulturagenda ist dann live im Rabe Info. Die Berner Kulturagenda, kurz BKA, ist ein Magazin, das alle 2 Wochen wortwörtlich als verlässliche Agenda rund um Kultur und Kunst erscheint. Viele in Bern blättern bereits durch das Heft oder nutzen die Online-Plattform. Die redaktionelle Leitung des Kulturhefts hat Sue Leuenberger. Einmal in der Woche ist sie im Rabe Info zu Gast. Sue erzählt uns dann von den Gesprächen hinter den Kulissen und einmal im Monat bringt sie eine Bildbetrachtung ins Rabe Info mit. Schön, dass du da bist, Sue. Was bringst du heute zu uns in die Sendung?
Ja, hallo Sarah, ich freue mich auch wie immer hier zu sein. Heute komme ich mit einer Theaterperformance aus der Zukunft. Und zwar reisen wir im Solostück Das Luftschiff, eine queere Heimsuchung nach Metropolis in der nahen Zukunft. Das ist im Grunde jede Stadt, die das sein könnte. Geschrieben hat das Stück Chris oder auch X Schneeberger. Schneeberger schreibt, spielt mit Drag und macht eben auch Theater.
Das Stück, das entführt uns also in Metropolis, eine Stadt. Wie genau sieht dieses Metropolis denn aus?
Naja, um ganz ehrlich zu sein, Sarah, ist es um dieses Metropolis nicht zum Besten bestellt, aber davon kriegen wir im Stück vorerst gar nicht so viel mit, denn wir als Publikum befinden uns in einer Mansarde weit weg und weit über den Straßen dieser Stadt, quasi im Luftraum, und hier in einer Mansarde erwartet uns eine alternde Drag-Künstlerin. In der Rolle dieser Diva zu sehen ist der schauspielende Michael Wolf. Und Wolf als diese Diva sitzt da zwischen Staub und Glitzer und lässt ihr Leben Revue passieren. Mehr und mehr alte Erinnerungen tauchen da auf an Freundinnen und an Erlebnisse und das Ganze erfüllt den Raum.
Michael Wolf lässt also in Staub und Glitzer das Leben Revue passieren. Wie genau können wir uns das vorstellen, Sue?
Ja, eigentlich so, wie wir uns das erträumen und erhoffen natürlich von einer queeren Drag-Diva. Es wird ziemlich bunt und ausgelassen. Ich habe dazu im Vorfeld Schneeberger Chris zum Gespräch getroffen und auch von X wissen wollen, wie X selber das Stück beschreibt. Und X spricht von einem Kindheitstraum, einer Art Mischung zwischen Dancefloor und Spielzeugdosen. Das Ganze erinnert mich ein bisschen an Ridley Scotts Blade Runner. Hören wir Chris doch selbst.
Die Welt als begehbare Musikspieldose und als Dancefloor mit animierten Maschinen, Avataren und Androiden. Andererseits sind es Texte über die Einsamkeit der AußenseiterInnen, die den Glauben an die Regenbogen- und Wahlfamilien, an die Drag-Family feiern.
Das klingt also kunterbunt und wild. Du hast am Anfang betont, dass das Stück in einer Mansarde spielt. Wieso genau diese Mansarde? Hat das etwas damit zu tun, dass du auch erwähnt hast, dass die Straßen von Metropolis eben nicht sicher, ja gar schon apokalyptisch sind?
Ja, ganz genau. Es geht recht endzeitlich zu und her. Die Luft ist für Drag-Personen und Freaks aller Art ganz schön dünn geworden in diesem Metropolis. Es geht nämlich ein Mob durch die Straßen und verfolgt alle andersartigen Menschen. Wir sind also in dieser Mansarde und wir wissen nicht so ganz genau, ob wir hier mit dieser alternden Diva auf das Ende warten oder ob es doch noch die große Wende gibt. Die Stimmung ist also irgendwo fröhlich und melancholisch zugleich. X schöpft hier aus der eigenen Biografie und macht daraus eine schillernde Revue aus Erinnerung, Trauer, vielleicht auch Widerstand, Hoffnung. Das ist auch sehr lebenslustig irgendwo. Gleichzeitig, so wie ich es raushöre, gibt sich X hier ein bisschen nachdenklicher und ruhiger als in früheren Texten. Auch hier hören wir doch mal, was X selbst dazu sagt.
Für mich persönlich ist es eine Auseinandersetzung mit der Zeit. Als mehrfache Überlebende, zum Beispiel von No Future, Heroin Chic und von wiederkehrender antiqueer Gewalt, geht es mir darum, aus der Weltuntergangsstimmung eine Entscheidung für eine andere Welt zu gewinnen.
Eine Entscheidung für eine andere Welt, das ist also das, was X Schneeberger hier darstellen will.
Genau, und ich glaube, was mich an diesem Stück so fasziniert und interessiert, ist diese Ambivalenz zwischen Weltflucht und Widerstand. Der Titel des Stücks Luftschiff und eine queere Heimsuchung, der Untertitel, die zeichnen das ja vor, die zeigen ja diese Mehrdeutigkeit. Und ich habe mich gefragt, ist die Bühne hier eher ein Escape Room aus dieser tristen Gegenwart oder mehr ein Kraftort für diesen alltäglichen Kampf um Rechte für Minderheiten, um Rechte für uns alle? Und genau das wollte ich auch von X wissen.
Lustvollerweise ist es beides. Und vermutlich einer der wenigen Räume des Diskurses, der Erfahrungen aus verschiedenen Zeiten verhandeln und dabei alle Generationen gleichermaßen ansprechen kann. Auf jeden Fall bietet unser Musiktheater Übersetzungsdienste zum Eskapismus aus der Enge und für den Widerstand gegen die Beengung des Lebens.
Für den Widerstand also gegen die Beengung des Lebens. Vielen Dank, Sue, für diesen Einblick in den Luftraum über Metropolis.
Ja, danke dir, Sarah.
Zu sehen ist das Luftschiff, eine queere Heimsuchung heute Abend, bis und mit Samstag im Tojo-Theater der Reitschule, jeweils um 20.30 Uhr. Wir verlosen Tickets für dieses Luftschiff, und zwar zweimal zwei Tickets für die Vorstellung von morgen Freitag. Schreibt uns dafür doch eine Mail an tickets@bka.ch. Ich wiederhole, tickets@bka.ch. Gerne mit dem Vermerk, das Luftschiff.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Damit sind wir am Ende angekommen vom heutigen sehr langen Rabe-Info. Diese Sendung wird um 18 Uhr wiederholt. Morgen fällt das Rabe-Info aus. Wir machen eine Rücktritte und besprechen, wie das Rabe-Info in Zukunft klingen könnte. Habt ihr dazu Anregungen, Feedback oder Kritik? Dann schreibt uns doch eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Sehr gerne nehmen wir eure Ideen auf. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's dann nach dem Wochenende am Montag, wie immer, um 11. Zum heutigen Info beigetragen hat Ursi Grimm, am Mikrofon Sarah Heinzmann.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.